Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Weihnachten ist wie Ostern. An beiden Festen wird gut gegessen, gern mit Braten, Gans und vielen anderen köstlich zubereiteten Fleischgerichten. Festtage sind für viele Tiere allerdings Karfreitage. Den Genuss am Fleisch will ihnen keiner nehmen, auch ich nicht. Und ich gebe gerne zu, gelegentlich selber durchaus mit Lust Fleisch zu essen. Doch das ist gar nicht das Thema heute. Es geht nicht darum, Vegetarier zu werden, wohl aber darum, Sie darüber zu informieren, was passiert, bevor Sie sauber verpackte Schnitzel, Hacksteaks, Keulenfilets, Putenbrüste oder Schinken begegnen. Fleisch stammt von Tieren und diese Tiere werden gehalten, damit wir sie anschließend essen. Doch Tiere zu halten, wie auch Tiere zu töten, das kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Und das ist heute unser Thema. Der Fleischhandel ist ein gigantischer Markt und wie jeder gigantische Markt wird da auch eine Menge krimineller Energie angezogen. Nicht nur was das Gammelfleisch betrifft, auf das ich später noch zu sprechen komme. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz meldete vor kurzem, dass die deutschen Fleischexporte um 25,5% gesteigert wurden. Allein Schweinefleisch trug 2 Milliarden Euro dazu bei. Die Skandale kommen regelmäßig, gerade im Moment. Es ist der irische Dioxinskandal, der, wie wir inzwischen wissen, ja nicht nur Schweine, sondern auch Rinder betrifft. Exportiert wurde das verseuchte Fleisch tonnenweise auch nach Deutschland, obwohl die Belastung durch Dioxin 200 Mal höher war als erlaubt. Nur zur Erinnerung, Dioxin, wie damals beim Unglück im italienischen Seveso, gilt als einer der giftigsten je vom Menschen produzierten Stoffe. Ist er einmal in die Nahrungskette gelangt, ist die Aufnahme des langlebigen und krebserregenden Stoffes, der sich insbesondere im Körper Fett anreichert, nicht mehr vermeidbar. Wie das Dioxin ins Tierfutter gelangte, ist noch nicht völlig geklärt. Dioxinverseuchung aber gibt es immer wieder. In Irland werden nun die Regale leergeräumt. 100.000 Schweine müssen notgeschlachtet werden und Lebensmittel im Wert von geschätzten 125 Millionen Euro werden vernichtet. Mir geht es heute jedoch nicht darum, zu untersuchen, wie Tiere behandelt und wie sie getötet werden, ehe sie dann mit oder ohne Dioxin in unsere Nahrungskette gelangen. Und da gibt es durchaus Unterschiede, große Unterschiede. Was in einer Fleischfabrik, die wenigsten von uns ja je in ihrem Leben von innen zu sehen bekommen, passiert, möchte ich Ihnen zunächst am Beispiel eines deutschen Unternehmens zeigen. Tönnies ist einer der größten privaten Fleischproduzenten Europas. Drei Standorte gibt es in Deutschland, unter anderem in Reda-Wiedenbrück, wo wir freundlicherweise drehen durften.
5 Uhr früh in der Nähe von Gütersloh. Dieser Tiertransporter kommt, um Schweine abzuholen für den Schlachthof. Ganz in der Nähe liegt der größte Schweineschlachthof Europas. Der Bedarf an Tieren ist hoch. Der Mester betreibt einen modernen Stall und züchtet im großen Stil.
Also wir halten hier insgesamt bis 2700, 2800 Tiere. Wir fangen an auszusortieren bei 100 Tagen und endet ungefähr so bei 135 Tage. Dann sind die letzten auch das Abteil, weil die müssen immer absortiert werden, weil Tiere wachsen wie Menschen unterschiedlich und wir das Optimalgewicht haben müssen von 90 bis 96 Kilo Schlachtgewicht.
Tiere, die noch zu leicht sind, werden nachgemästet. Gemästet wird auf sogenannten Spaltenböden statt auf Stroh, denn das sind keine Bio-Schweine. Und nur so können zwei Arbeitskräfte fast 3000 Schweine mästen. Jahreszeiten und Sonnenlicht gibt es nicht im Stall. Tag und Nacht regelt der Computer.
Einmal haben wir ja in diesem Abteil sind schon Fenster drin. In den anderen Abteilen ist es eben so, dass das Lichtprogramm über die Fütterung geschaltet wird. Das heißt, was bis zu 8 Stunden Licht im Stall ist.
8 Stunden, in denen die Schweine vor allem fressen und zunehmen sollen. Etwa 1¾ Kilo am Tag, um später selbst gegessen zu werden. Spielsachen sollen den als intelligent geltenden Tieren die Monotonie vertreiben. Dieser Kanister zum Beispiel oder diese Kette.
Ist Spielmaterial, mit den Tieren was zu spielen haben während der Mastphase, mit denen nicht so ganz langweilig hier im Stall ist. Dafür ist das Beschäftigungsmaterial.
6 Monate sind diese Schweine jetzt alt. Heute kommen sie zum ersten und letzten Mal ins Freie. Bei der Verladung zum Schlachthof. Etwa 100.000 Tiere treten jeden Morgen für deutsche Konsumenten diesen Weg an. Etwa 50 Millionen Schweine essen die Deutschen pro Jahr. 80 Tiere passen auf die 3 Etagen dieses LKW. Wir begleiten diese Schweine auf ihrem letzten Weg zum Schlachthof. Die Fahrt ist kurz. Das Ziel? Europas größter Schweineschlachthof in Reda-Wiedenbrück. Ein Fabrikkomplex. Allein schon das Parkhaus zeigt die Dimension. 4000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, je 2000 pro Schicht. Geschlachtet wird hier in 2 Schichten, 6 Tage die Woche. Noch vor einigen Jahren waren 400 Schweine ein Tageszoll für einen Schlachthof. Hier jedoch sterben 20.000 Tiere jeden Tag. Etwa 5 Millionen im Jahr. Das Fleisch von 20.000 Schweinen am Tag abzutransportieren und die Tiere her, eine gewaltige Logistik ist dafür notwendig. Pausenlos rollen Lastwagen mit Schweinen auf das Gelände. Mehrere Entladerampen sorgen dafür, dass der Nachschub ohne Unterbrechung vor sich geht. Denn jetzt um 7 Uhr morgens wird längst geschlachtet und zerlegt. Seit 4 Uhr in der Früh. 40.000 Schweinehälften werden in dieser Halle jeden Tag zerkleinert. Manche in 95 Teile. Fast alles ist automatisiert. Arbeiter stehen in dieser Halle an den Fließbändern pro Schicht. Sie zerlegen die 20.000 Schweine in Millionen Teile. Der Geschäftsführer begleitet uns durch den Betrieb. Er ist stolz auf die Hygiene und die Effizienz.
Wir sind ja hier in der Region einer der größten Arbeitgeber mit ca. 4000 Mitarbeitern. Und wir bieten ja auch Arbeitsplätze in allen Bereichen, sowohl im technischen Bereich, aber auch im Zerlegebereich. Und dadurch, dass wir die Arbeit auseinandergenommen haben, brauchen wir auch nicht den klassischen Metzger, sondern wir können angelernte Tätigkeiten hier machen, um die Schweinehälfte zu zerlegen.
Die Mitarbeiter kommen aus aller Welt. 23 Sprachen spricht man hier. Hinten an den Rampen rollt unaufhörlich der Nachschub an lebenden Tieren. Alles geht ruhig vonstatten in diesem Riesenbetrieb. Der Viehhändler erinnert sich noch gut an früher.
Die Schlachter haben mich gewaltig verändert. Also, nein, das kann man gar nicht mehr vergleichen gegenüber. Wie gesagt, da war 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück. Früher war das, da wissen Sie auch, wie es früher so war. Kleine Schlachthöfe, in der Woche 500 Schweine. Da war die Hygiene halt eben nicht da. Und. Da wurde nicht so auf Tierschutz geachtet, absolut nicht.
Ebenerdige Rampen sind in vielen großen Betrieben wie hier Standard. Stressfreie Entladung, tierärztlich überwacht, über 2 Schichten hinweg. Ist das auch in kleineren Betrieben bezahlbar?
Kleiner ist nicht besser, in dem Sinne mit Tierschutz und Hygiene. Also wenn man heutzutage die großen Schlachthöfe vergleicht, ist das schon besser wie klein, würde ich mal sagen. Weil klein wird auch nicht so überwacht.
Verstöße werden streng geahndet. Ein Viehhändler, der sich durch Grobheit gegenüber den Tieren mit einer Firma dieser Größe verdirbt, hat ein ernstes Problem. Denn Tierschutz vor der Schlachtung wird hier trotz der Masse an Tieren oder gerade deshalb sehr ernst genommen. Man ist stolz hier auf den erreichten Standard, zeigt ihn gern Besuchern. Der Schlachthof ist neu. Die Schweine liegen in den Tunnelbuchten zwar auf Beton, doch der Fußboden ist beheizt. Eine Berieselungsanlage soll die Tiere beruhigen. Die meisten von ihnen sind noch nie zuvor aus dem Stall gekommen. Sie sind erst einmal sehr nervös. Nach dem Transport haben alle Tiere 1,5 Stunden Pause. Insgesamt 4000 Tiere können in der überdimensionalen Anlieferungshalle untergebracht werden. Die Pausen steuert ein Computer. Ruhe aus Tierschutzgründen, aber auch die Fleischqualität ist dann besser. Ständig werden Chargen abgerufen, zur Schlachtung freigegeben. Ein Lichtsignal zeigt an, wann die Ruhephase vorbei ist, die Schweine zur Schlachtung getrieben werden können. Sogenannte Backloader schieben die Tiere in die Schlachthalle, alles vollautomatisch. Nur etwa 500 der 20.000 Schweine, die hier täglich geschlachtet werden, kommen aus Biohaltung, alle anderen stammen aus herkömmlichen Ställen. Menschliches Zutun ist kaum mehr nötig, auch keine Schläge. Maschinen treiben die Tiere von Abteil zu Abteil, aus dem Stall zur Betäubung. Die erfolgt mit Kohlendioxid in dieser Anlage. Eine Gondel mit Schweinen nach der anderen taucht in das CO2 hinab. Wenn sie wieder hochkommt, sind die Schweine bewusstlos. Und erst wenn sie bewusstlos sind, wieder aus der Gondel ausgeworfen werden, hängt man sie ans Fließband, darf sie töten. So will es das Gesetz. Ein warmblütiges Tier muss betäubt werden, bevor es, wie es offiziell heißt, den Entblutestich erhält und durch Blutentzug stirbt. Auch hier werden die Tiere nach der Betäubung ans Fließband gehängt, sterben nach einem Stich in die Brust schließlich durch Ausbluten. Hinter dieser Wand werden die Schweine gestochen und entblutet. Wir werden angewiesen, das Töten der Tiere nicht zu filmen, weil man das den Zuschauern nicht zumuten möchte. Zurück in die Zerlegehalle. 20.000 Schweine werden in 40.000 Hälften zerlegt. Die werden in Millionen Einzelteile zerkleinert. Fast alles wird verwertet. Vieles geht in den Export, in alle Welt. Schließlich wird nicht überall nur Schinken gegessen.
Also wir verwenden von den Schweinen fast alles, auch die Nasen, die wir Steckdosen nennen, oder die Pfötchen, die total verwendet werden und gehen insbesondere aber in den Exportmarkt nach Asien, wo das eine Delikatesse ist. In Asien liebt man nicht das Filet, sondern da liebt man die Nebenprodukte. Und wir sagen dazu, die ganzen Kennprodukte, Öhrchen, Schwänzchen, Pfötchen, die gehen in diesen asiatischen Markt und werden dort als Delikatesse geliebt. Das ist ein Knorpel vom Schulterblattknochen, der wird bei der Herstellung von Cremen verwendet, um dort einen Grundstoff rauszugewinnen, der ausschließlich in dem Knorpel des Schulterblattes und in der Luftröhre vorkommt.
Kosmetik, Arzneimittel, Fleisch, Wein, Gummibärchen, die Palette ist vielfältig.
Das sind jetzt in diesem Moment Schulterschwarten. Das ist der Grundstoff für die Herstellung von Gelatine und Gelatine wird bei der Herstellung von Gummibärchen verwendet.
120.000 Schweine pro Woche, trotzdem gelingt es fast, das Gummibärchen noch dem Schwein im Stall zuzuordnen.
Hier über den Schlachtstempel des Bauern sogar noch feststellen, von welchem Bauernhof diese Schwarte stammt und können so eindeutig die Rückverfolgbarkeit gewährleisten, damit man genau weiß, wo kommt das Vormaterial her, von welchen landwirtschaftlichen Betrieben, wie sind die Tiere gehalten worden, wie sind sie gefüttert worden. Das sind heute Themen, die auch in Asien eine große Rolle spielen.
Gibt es nun bessere Alternativen zum industriellen Schlachtbetrieb? Wie ist das mit den kleinen Metzgereien um die Ecke? Sind die nicht besser, artgerechter fürs Tier? Eine definitive Antwort darauf kann ich Ihnen nicht geben, denn es gibt durchaus gute, aber auch schlechte kleine Schlachthöfe. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass wir verschiedene kleine Schlachtereien besucht haben, auch in solchen waren, die eine Zulassung nach der neuen, Anfang 2009 erwarteten EU-Norm anstreben. Und was wir dort erlebt haben, darf auch nach jetzigen Gesetzen und tierrechtlichen Bestimmungen eigentlich nicht sein. Man kann die großen Monopolunternehmen, die es ja erst seit wenigen Jahren gibt, durchaus kritisieren. Doch damit die kleinen Schlachtereien automatisch zu loben, wäre falsch, wie der nächste Beitrag zeigt. Manfred Karremann und Conny Schulze haben für uns eine Tierärztin von der Akademie für Tierschutz in München bei der Begutachtung von Schlachthöfen kleinen und großen begleitet. Das Ergebnis hat uns wirklich überrascht. Aus rechtlichen Gründen dürfen Jugendliche unter 14 Jahren diesen Film nicht sehen.
Deutsche Schlachthöfe vor 20 Jahren. Die meisten waren städtische Betriebe. Tierschutz war kein Thema. Quälerei war vielerorts die Normalität. Vor allem die EU hat bestimmte Standards eingeführt, was Tierschutz und Hygiene betrifft. Neugierige Blicke waren früher in Schlachthöfen unerwünscht. Und auch heute sind die nicht gesetzlich vorgeschriebenen Vertreter des Tierschutzes nicht überall willkommen. Diese Erfahrung musste auch die Tierärztin Frigga Wirz vom Deutschen Tierschutzbund machen.
Also generell war die Bereitschaft nicht so groß, die Betriebe zu zeigen. Wir haben also sehr viele Schlachthöfe angeschrieben und gefragt, ob wir kommen können, und um die Schlachtung anzugucken. Es waren große Unterschiede. Also sehr viele Schlachthöfe haben leider gar nicht geantwortet. Es gab aber auch durchaus Betriebe, die sofort gesagt haben, gerne, sie können kommen und wir zeigen unseren Schlachthof, wir haben nichts zu verbergen.
Den Stand der Dinge im Tierschutz vor Ort festzustellen, war das Ziel der Veterinärin. für eine Stellungnahme zur neuen EU-Verordnung. In ihr wird auch die Behandlung der Tiere vor der Betäubung und dem darauffolgenden Tod durch Ausbluten geregelt. Die Tierärztin sammelt Eindrücke.
Es gab auf jeden Fall Schlachthöfe, die sehr gute Ideen hatten, den letzten Gang für die Tiere angenehmer zu gestalten. Man sieht das hier in diesem Betrieb zum Beispiel. Die haben darauf geachtet, dass die Wände grün sind, dass das Licht grün gehalten war. Und das hatte also doch durchaus einen beruhigenden Effekt auf die Tiere.
Die Anlage, in der die Tierschützerin freiwillig Zugang erhielt, gilt als eine der modernsten in Deutschland. Die Tiere werden hier mit CO2-Gas, also Kohlendioxid, betäubt, ehe sie ans Fließband gehängt und abgestochen werden. Ein sogenanntes Backloader-System schiebt die Tiere zwar schonend in eine Metallgondel, doch das Kohlendioxid verursacht schnell Atemnot und Panik.
Bei der CO2-Betäubung, die wir hier im Bild haben, eben den Nachteil, dass die Tiere doch relativ starke Atemnot haben und doch sehr argem Stress und Angst ausgesetzt sind, bis sie dann wirklich bewusstlos werden.
Eine Gondel voller Schweine nach der anderen fährt in die Tiefe. Das Kohlendioxid ist schwerer als Luft. Unten beginnt für die Tiere der Kampf gegen das Gefühl zu ersticken. Nach der Betäubung sterben die Tiere am Fließband durch Ausbluten. Die Betäubung mit Kohlendioxid gilt als effizient. Unumstritten ist sie nicht, auch unter Fachleuten. Ein anderer Schlachthof, diesmal in Bayern. Auch in diesem Betrieb ist die Tierärztin willkommen. Man bemüht sich auch hier um Tierschutz durch Ideen. Infrarotlampen sollen die Tiere während einer Ruhezeit vor der Schlachtung im Winter vor Kälte schützen. Hier werden die Schweine elektrisch betäubt in einem Betäubungstunnel. Alles geht ganz schnell. Zwei Elektroden packen das Tier am Kopf, eine fährt zum Herzen. Sofort ist das Schwein bewusstlos.
Also die Schweine werden bei uns elektrisch betäubt mit einer automatischen Betäubungsanlage. Wir haben verschiedene Gasbetäubungsanlagen angeschaut und mir gefällt diese Elektrobetäubung deutlich besser. Wenn Sie das sehen, wie diese Elektrobetäubung abläuft, dann halte ich das für vom Tierschutz her für die bessere Lösung.
Die Betäubung gilt als tierschonend. In diesem Betrieb sind alle Schweine bewusstlos, wenn sie nach einem Messerstich in die Brust durch Ausbluten am Fließband sterben.
Also nicht betäubt und dann gestochen, das gibt es bei uns generell nicht.
Diese Anlage gilt als sehr zuverlässig. Hier wird kein Tier bei der Betäubung vergessen. Menschliches Versagen ausgeschlossen. Daran ändert auch der Akkord nichts, der hier wie in anderen Schlachthöfen üblich ist.
Auch wir haben eine Art Stückakkord, aber mit zeitlichen Vorgaben. Also Sie müssen nicht unbedingt nur nach Zeit und Stück schlachten, sondern da gehört dazu die ordnungsgemäße Schlachtung, damit die ordnungsgemäße Behandlung vorher. Und Sie haben also genügend Zeit, um diesen Akkord zu erfüllen.
In diesem Betrieb steuert der Schlachter den Akkord über ein Signal. Nur bei Grün läuft das Förderband weiter. In den meisten Schlachthöfen werden Schweine allerdings nicht automatisch, sondern von Hand betäubt. In Gruppen mit einer Elektrozange, so wie hier. Dies hier ist ein Vorzeigebetrieb, in dem alles ruhig vonstatten geht. Die Schlachtung der Artgenossen sehen die Tiere nicht. Doch das ist bis heute leider die Ausnahme. Ob ein Tier völlig bewusstlos ist, wenn es ans Fließband gehängt und abgestochen wird, hängt bei der Zangenbetäubung von mehreren Faktoren ab, nicht zuletzt von Mensch und Technik.
Es ist dann problematisch, wenn es da eben zum einen am Gerät Mängel gibt oder wenn der Betäuber nicht richtig ansetzt, dann werden die Tiere eben ja, verbrannt oder bekommen einen Stromschlag an Stellen, die eben nicht zur Betäubung führen. Und das ist natürlich extrem schmerzhaft.
Gerade in kleinen Betrieben, in denen Enge herrscht, geraten die intelligenten Tiere schnell in Stress, rennen durcheinander, verfallen in Panik. Ob die Tiere das Schlachten nebenan erfassen, ist umstritten. Dass sie Angst haben, zeigen jedoch eindeutig die aufgestellten Ohren. Nach der Betäubung muss schnell gestochen werden, sonst wachen die Tiere wieder auf. Wird ein Tier am Fließband vergessen beim Töten, gerät es lebend in den Brühkessel oder die nachfolgende Maschinerie. Früher, so weiß man, kam das gar nicht so selten vor.
Ist es schon vorgekommen, dass Sie vergessen haben, ein Schwein abzustechen?
Ja, schon öfters. Halt nicht öfters, aber viel schon eigentlich hoch.
In diesem Brühbad sind schon viele Schweine qualvoll ertrunken.
Wenn Sie ein Schwein vergessen abzustechen, ertrinkt das im Brühbad?
Ja, du bist halt gebrüht. Da ist halt Hiedungsbrühe, schon schlimm. Ja, ist halt passiert. In jedem Beruf passiert was, im Schlachthof auch.
Nicht nur damals. Auch heute werden noch Tiere weiterverarbeitet, die nicht genügend ausgeblutet und damit nicht wirklich tot sind. Das ist das Ergebnis einer Studie.
Es gibt eine Untersuchung, die besagt, dass pro Jahr in Deutschland etwa 500.000 Schweine nicht richtig tot sind oder nicht tot sind, wenn sie in den Brühkessel gelangen.
Auch bei Rindern entscheiden viele Faktoren darüber, wie der letzte Weg eines Tieres aussieht. Rinder werden mit einem Bolzenschuss ins Gehirn betäubt. Der Schuss muss exakt an der richtigen Stelle, im richtigen Winkel erfolgen, so wie hier. Nur dann ist das Tier bewusstlos, wenn es ans Fließband gehängt wird. Dort stirbt es nach einem Kehlschnitt durch Ausbluten, so wie alle Schlachttiere. Nicht jedes Tier geht freiwillig in die Betäubungsbox. Erfahrene Viehhändler wissen das.
Hier jetzt doch, Heidal! Denn los!
Ja, das sieht man ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Hödebucht rein sollen und Sie gehen rückwärts, ja, dann ist ja klar, dass Sie es merken. Und das Vieh hat ein Gefühl wie ein Mensch. Sie haben keinen Verstand, aber viele, ich weiß es nicht, ich kann das nicht ganz sagen, aber wenn man es so beurteilt, also sie haben ein Gefühl wie ein Mensch auch. Ne?
In diesem Betrieb sehen die Tiere nicht die Schlachtung ihrer Artgenossen. Das ist noch immer die positive Ausnahme. Auch die Kontrollen sind nicht überall so gut wie in diesem Schlachthof. Tierärzte überwachen hier jeden Schritt. Hier jedoch nicht. Ein kleiner Schlachthof in Baden-Württemberg. Dieses Tier ist eine Notschlachtung. Ein Vorderbein ist offenbar gebrochen. Noch ist es erlaubt, das Tier zum Schlachthof zu transportieren mit dem verletzten Bein. Hier klemmt es sich zu einem Überfluss auch noch den Kopf in einem ungeeigneten Gestänge. Beides könnte die neue EU-Verordnung unterbinden. Dieser kleine Betrieb hat keine spezielle Notschlachteinrichtung an der Rampe. Das Tier muss warten und selbst zur Schlachtung humpeln.
Dieses Rind wurde also trotz des gebrochenen Beines überhaupt transportiert, musste dann vom Transporter in den Schlachthof laufen, in diese Schlachtbuchte laufen. Und das auch nicht als erstes Rind, sondern es musste also doch einige Stunden warten, bis die Rinder vor ihm an der Reihe waren und es dann endlich erlöst wurde. Das ist also ein Zustand, der ja auf jeden Fall ein gravierendes Tierschutzproblem darstellt und der nicht sein müsste.
Ausnahmen? Die Tierärztin findet in vielen Betrieben auch Mängel im System. So in der Rinderbetäubung. Oft sind die Boxen ungeeignet. Die Betäubung von Rindern gerät dann nicht selten zur Tortur. Zwar ist das Personal heute selten unnötig grob, doch viele Bauten sind alt, die Tiere leiden unnötig Angst.
Wir sehen hier nochmal Probleme der Rinderschlachtung. Das eine ist eben diese Betäubungsboxen, in denen die Tiere doch sehr viel Möglichkeit haben, mit dem Kopf herumzuschlagen und es für den Betäuber unheimlich schwierig ist, den richtigen Moment abzupassen, um den Betäubungsschuss zu setzen und ihn halt auch an die richtige Stelle zu setzen, sodass die Tiere wirklich ausreichend betäubt sind.
Auch hier, wie in vielen Schlachthöfen, müssen die Tiere mit ansehen, wie ihre Artgenossen sterben und zerlegt werden. Viele Rinder reagieren mit panischer Angst. Für den Arbeiter an der Box wird es dann noch schwieriger, womöglich auch noch im Akkord, ein Tier durch einen gezielten Bolzenschuss zu betäuben. Die Folge: sogenannte Fehlschüsse. Manchmal sind das mehrere schmerzhafte Bolzenschläge in den Kopf.
Es gibt bei der Schlachtung selber drei kritische Punkte. Das eine ist also die Betäubung selber, dass die Tiere eben durch den Betäubungsvorgang wirklich ausreichend bewusstlos sind. Das zweite ist der Zeitraum zwischen dieser Betäubung und dem Entblutezeitpunkt, dass der nicht zu lang ist, weil die Tiere dann das Bewusstsein wieder erlangen können. Und das dritte ist der Entblutungsstich. Es ist ja letztendlich die Entblutung, die zum Tod der Tiere führt, dass dieser Entblutungsstich eben richtig gesetzt wird, tief genug geht, also eine ausreichende Menge an Blut innerhalb kurzer Zeit austritt, bis dann die weiteren Schlachtprozesse stattfinden. Also man hat hier gesehen, dass die Rinder doch noch erheblich zappeln, wenn sie an der Schlachtkette hängen. Das sind jetzt nicht alleine Reflexe, sondern das ist schon so, dass sie doch auch das Bewusstsein nicht völlig verloren haben.
Immerhin, die Tierärztin durfte sich den Betrieb anschauen, wir durften Bilder machen. In den meisten der kleinen kommunalen Schlachthöfe in Bayern ist zumindest Letzteres undenkbar. So auch hier, wir müssen deshalb heimlich filmen. Man bemüht sich im August 2008 um eine EU-Zulassung, baut deshalb, streicht, sägt, hämmert und schlachtet erstmal weiter.
Dieser Betrieb, der hier im Hintergrund gezeigt wird, das war also einer der ganz schlimmen Betriebe, wo also alles, was man falsch machen kann, so ungefähr falsch gemacht wurde. Es fängt an mit der Anlieferung der Tiere, die eben nicht ausreichend mit Wasser versorgt werden, was zum Beispiel auch dem Tierarzt bekannt war, ihn aber nicht weiter gestört hat.
Geschlachtet wird nicht nur montagmorgens, sondern auch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Eine Kopfschlechterkolonne erledigt den Job, ohne Rücksicht auf Verluste. Harte Prügel statt Treiben mit einem Brett. Und doch will dieser Betrieb die EU-Zulassung. Die neue EU-Verordnung sieht Tierschutzbeauftragte für Schlachthöfe vor. Leider mit Ausnahmen für kleine Betriebe, so wie diesen, die nur für die nächste Umgebung schlachten. Dort lohnt es sich nicht, eigens einen Tierschutzbeauftragten zu beschäftigen, so die Annahme. Zumal hier auch ein praktischer Tierarzt auf Stundenbasis bei der Schlachtung anwesend ist. Der erklärt uns, man müsse sich ohnehin vor Tierschutzhanseln in Acht nehmen. Weshalb wird schnell klar? Rinderschlachtung in der Nacht von Freitag auf Samstag. Schon die Betäubung klappt nicht immer. Wieder filmen wir heimlich. Etliche Rinder scheinen schlecht betäubt zu sein nach dem Bolzenschuss, bewegen sich noch so wie dieses Tier. Dieses Rind am Fließband versucht zu muhen, ist offenbar noch bei Bewusstsein. Schließlich röchelt es nur noch. Und wieder, auch dieses Rind scheint wach am Fließband zu hängen.
Ganz deutlich, dass der nicht betäubt ist.
Das sieht auch nicht so betäubt aus,
oder? Nee, natürlich nicht.
Dass Betriebe wie dieser eine EU-Zulassung bekommen, sollte die neue Verordnung keinesfalls möglich machen. Denn so hat man hier wohl schon 1902 geschlachtet, als der Betrieb gebaut wurde und Tierschutz noch kein Thema war.
Soweit der erste Teil unserer Reportage und erlauben Sie mir, bevor wir ins Gespräch einsteigen, eine Bemerkung. Wenn Sie sich wundern, meine Damen und Herren, und gleich sagen, Sie wollen eine journalistisch qualitativ gute Sendung machen und dann haben Sie weder einen Vertreter der Fleischindustrie noch einen hochrangigen Politiker eingeladen, dann ist das falsch. Wir haben eingeladen und zwar viele. Unsere Erfahrung allerdings war eindeutig, die Fleischindustrie will nicht vor die Kamera und wir haben auch Politiker und viele Verbands- und Interessenvertreter gefragt mit demselben Ergebnis. Umso mehr freue ich mich, dass meine heutigen Gäste gekommen sind. Ich darf begrüßen Brigitte Rusche. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Promovierte Zoologin, Leiterin der Akademie für Tierschutz und Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes. Dann begrüße ich Robert Römer. Schönen guten Abend. Ja. Ökotrophologe und Metzger und Sie arbeiten für die QS Qualität und Sicherheit GmbH, wo Sie für alles zuständig sind, was mit Fleisch zu tun hat.
Richtig, genau.
Und ich begrüße Friedhelm Jäger.
Guten
Schönen
Abend.
Guten Abend. Fachtierarzt für Tierschutz und Referatsleiter beim Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Was wir da eben gesehen haben, genau vor allen Dingen bei diesen kleinen Schlachtereien, ist das Ihrer Erfahrung nach eine Ausnahme oder ist das doch eher die Regel?
Ich denke, zunächst mal ist es gut, dass wir überhaupt darüber sprechen, damit wir Menschen auch ein Bewusstsein haben, was wir eigentlich da essen. Dass eine Wurst, ein Stück Fleisch von einem Tier stammt, von einem Mitgeschöpf stammt und wie auch die nötige Wertschätzung dem entgegenbringen. Deswegen finde ich es sehr gut, dass wir heute Abend zusammensitzen und das Thema diskutieren. Auch wenn es mich in der Tat, ich muss sagen, betroffen macht. Die Bilder, die wir gesehen haben, sind sicherlich nicht das, was sein soll und was sein darf. Und ich muss sagen, es gibt also immer die Verpflichtung, dass vor Ort immer die Behörde anwesend sein muss. Und dass eigentlich der Standard der deutschen Schlachthöfen eingehalten werden muss.
Frau Rosen.
Ja, erstmal muss man sagen, die Betriebe, die wir besucht haben, also wo Frau Wirz jetzt auch, die ja auch kommentiert hat in dem Bericht, speziell gewesen ist, haben uns freiwillig, bis auf den letzten, der wo heimlich gefilmt worden ist, freiwillig hereingelassen. Das lässt ja befürchten, dass da viele Dinge passieren, wofür die Leute vor Ort auch gar kein Empfinden mehr haben oder es nicht mehr wahrnehmen, dass da Dinge nicht in Ordnung sind. Und die Es gibt ja auch einen Bericht, den die EU-Kommission selber gemacht hat, auch in Deutschland. Und dort sind auch erhebliche Missstände festgestellt worden. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass wir solche Missstände immer wieder finden.
Herr Römer, Sie untersuchen ja die Sicherheitsstandards, die Qualitätsstandards. Wie ist das Ihre Erfahrung nach?
Ja, also wir sind tatsächlich ein Prüfsystem für Lebensmittel und unterstützen natürlich, wo wir können, die Arbeiten, die natürlich durch die Veterinäre vor Ort zu leisten sind. Das heißt, wir haben mit unseren Auditoren Kontrollen durchzuführen auf den Schlachthöfen. Mhm. Das machen wir auch regelmäßig, um natürlich die gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen und auf deren Einhaltung hin und dafür zu sorgen, dass die auch eingehalten werden.
Werden Sie Ihrer Erfahrung nach eingehalten?
Ja, also ich muss sagen, das hat sich deutlich verbessert. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass gerade, und das haben wir auch in dem Beitrag gesehen, die großen Unternehmen sehr gute Arbeit leisten, auch viele kleine und mittelständische Unternehmen gute Arbeit leisten. Aber wie wir es auch im Beitrag gesehen haben, gibt es sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle noch Arbeit zu verrichten. Und da sind wir natürlich gerne bereit, auch unseren Beitrag zu leisten.
Was kann man denn in Sachen Betäubung tun? Übrigens wollte ich noch mal in Klammern sagen, weil viele Leute sagen, also Bio-Schweine oder Bio-Kühe, da ist das ja ganz anders. Wir haben es im Film gesehen, die landen in denselben Schlachtereien wie andere Tiere auch. Genau. Also da ist Schluss mit Bio sozusagen. In Bezug auf Betäubung. Wir haben eben gesehen, was für eine merkwürdige oder sagen wir mal nicht sichere Methode die Betäubung mit CO2-Gas ist. Ich habe mich belehren lassen, ich darf nicht Vergasen sagen, ich muss Begasen sagen. Ich habe dann im Duden nachgeguckt, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Naja, also Begasung mit CO2. Im Vergleich zu der anderen Methode, die wir gesehen haben, was ist Ihre Meinung dazu?
Ich denke, CO2 ist eine sehr sichere Methode. Man muss nur gucken, dass die Standards eingehalten werden, sprich, dass die Menge an CO2-Gas ausreichend ist. Und ich denke, wir müssen eines deutlich machen heute Abend. Tierschutz hat einen ganz starken Verbündeten, das ist die Fleischqualität. Wenn also ein Tier leidet oder mangelhaft betäubt wird, ist die Qualität des Fleisches schlecht. Und das kann niemand wollen von der Wirtschaftsseite. Deswegen ist unser Verbündeter im Tierschutz neben unserer Ethik- und Überwachungsbehörde auch die Qualität des erzeugten Fleisches.
Es sei denn, ich will billig verkaufen, dann ist es mir egal.
Nein, ich denke schon, dass der Lebensmitteleinzelhandel großen Wert darauf legt, dass das Fleisch, was er verkauft, auch gut ist und dass das Schnitzel in der Pfanne eben nicht schrumpft oder sich möglicherweise verändert. Das will man nicht.
Nee, also das kann ich nicht glauben. Es kann kein Schlachthofbetreiber, der heute, sag ich mal, nach den Standards produziert und auch im Markt tätig ist, wollen, dass so etwas in seinem Betrieb passiert. Und da kann ich Ihnen sicherlich zahlreiche Beispiele für nennen. Die stehen dafür ein, die haben genauso eine Verantwortung wie wir alle gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Tier selber, dass das möglichst schmerzfrei zum Tode geführt wird.
Sehen Sie denn eine andere Methode, das möglicherweise besser zu machen? Ich meine, es geht um Millionen von Tieren. Wir werden Leute nicht, vielleicht sollten wir es auch nicht, davon überzeugen, kein Fleisch zu essen. Wir sollten darauf hinarbeiten, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie Fleisch essen. Sehen Sie eine bessere Methode der Betäubung?
Ich sehe vor allen Dingen noch Forschungsbedarf. Also wir wissen, CO2-Betäubung hat das Problem, dass die Tiere erstmal mit einem Reizgas zu kämpfen haben und es gibt also Erstickungsprobleme. Bei der Elektrobetäubung, wenn sie automatisch läuft, ist sie vielleicht im Moment noch die beste Methode. Aber auch da, denke ich, müssen wir noch arbeiten und vor allen Dingen, wenn die Schlachthöfe gut ausgestattet sind, dann kann ja auch ein kleiner Schlachthof gut und ordentlich betäuben. Wobei wir allerdings auch sehen müssen, also Rinder zum Beispiel, da haben wir ja gesehen, dass die Problematik mit dem Bolzenschuss doch eine sehr große ist. Und bei Rindern besteht aus meiner Sicht noch mehr Forschungsbedarf als bei Schweinen. Und da muss man ja auch noch sehen, wovon wir hier noch gar nicht geredet haben. Also in Europa werden 4 Milliarden Geflügeltiere betäubt. Und da haben wir noch größere Probleme. Und die sind, glaube ich, auch überall.
Da kommen wir mit dem nächsten Film drauf. Sie kennen das ja, meine Damen und Herren, oder haben es schon mal gehört. Nette kleine Verordnungen, die wir dann lesen und aufatmen, weil wir das Gefühl haben, nun leben und sterben Millionen von Tieren gut. Da gibt es zum Beispiel die Abferkelbuchten. Die sollen mindestens 5,5 Quadratmeter haben. In solchen Verschlägen säugen, heißt das, die oft fixierten Sauen, das war mein Problem, ihre Ferkel. Doch was heißt das eigentlich? Was dürfen Tiere beispielsweise fressen? Wie dürfen sie transportiert werden? Und wie werden sie dann geschlachtet? Diese Frage hat uns interessiert. Tiere dürfen erst sterben, nachdem sie betäubt worden sind. Das ist Vorschrift. Wie betäubt wird, das regelt eine ältere Verordnung. Am Ende läuft es aber immer auf eines raus, nämlich Tod durch Ausbluten.
Ein Biohof in Süddeutschland. 6 Jahre war die Kuh Birgit auf diesen Weiden. Jetzt kann sie keine Kälber mehr gebären, also keine Milch mehr geben. Morgen wird sie zum Schlachthof gebracht. Birgit hat ein schönes Leben gehabt, einen Namen, Freunde. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Tieren anderswo. Jetzt heißt es Abschied nehmen. In diesem Schlachthof wird Birgit sterben, wenn sie an der Reihe ist. Wie? Das regelt die EU jetzt in einer neuen Verordnung. Für die 23 Millionen Rinder, die jedes Jahr in der EU geschlachtet werden. In der Regel werden Rinder durch einen Bolzenschuss ins Gehirn betäubt, sterben dann am Fließband durch Ausbluten, so wie alle Schlachttiere. Auch für das Lieblingstier der Deutschen, das Schwein, wird die neue EU-Verordnung gelten. Muttersau, Mastschwein oder Spanferkel, 53 Millionen Schweine haben die Deutschen 2007 gegessen. Unnötiges Leiden, wie beispielsweise durch die Schlachthofeinrichtung hier, möchte die EU-Verordnung künftig unterbinden. Ebenso wie unnötige Quälerei beim Betäuben und Töten. Meistens werden Schweine, so wie hier, mit einer Elektrozange betäubt. Um schneller zu schlachten, wurden hier 2 Spanferkel zugleich betäubt. Die anderen mussten zusehen, das setzt die Tiere messbar unter Stress. Noch ist das Zusehen auf vielen Schlachthöfen üblich. Neue Regeln sollen die Tiere besser schützen. Zur besseren Überwachung der Normen soll künftig ein Angestellter des Schlachthofs zugleich auch Tierschutzbeauftragter sein. Aber funktioniert Selbstkontrolle, wenn es um effizientes Töten und Fleischherstellung geht? Immerhin sind von der Überwachung für tiergerechtes Töten 360 Millionen Schweine, Schafe, Rinder und Ziegen betroffen. Für sie alle gilt die EU-Verordnung. Und für 4 Milliarden Geflügeltiere, auch jedes Jahr. Manche sehen am Tag der Schlachtung zum ersten und letzten Mal die Sonne. So wie diese Hühner aus einer Käfighaltung. Geflügelfleisch erfreut sich höchster Beliebtheit. Nur die wenigsten Geflügeltiere haben das Glück, in einem Stall wie diesem gemästet zu werden. Mit Wintergarten und Blick ins Grüne. Denn der Konkurrenzdruck aus dem Ausland ist hoch. Die meisten Puten leben in Ställen wie diesem. Das grüne Licht soll die Tiere in der Intensivhaltung beruhigen, damit sie sich nicht blutig hacken, ehe sie nach einer kurzen Mast zum Schlachthof gekarrt werden. Immer schneller wird gemästet, immer früher geschlachtet. Viele Tiere haben heute kein lebenswertes Leben mehr. Oder nur leiden, ehe der Tod sie immer kort ereilt. So wie diese männlichen Puten auf einem Schlachthof. Ihre Brust wurde so überdimensional schwer gezüchtet, dass viele am Ende der Mast nicht einmal mehr stehen können. Eitrige Brustblasen, der Tod scheint Erlösung. Und doch hat das Leben vorher ohnehin nur einem Zweck gedient, Fleisch anzusetzen, um schließlich geschlachtet und aufgegessen zu werden. Fazit: Vor dem Essen kommt das Schlachten und Mästen. Ein Tierleben muss billig sein, ebenso wie der Transport. Vor allem aber muss der Tod effizient kommen. Geflügel etwa wird an den Beinen in Metallbügel eingehängt, denn auch Geflügel muss betäubt werden. Erst nach der Betäubung erfolgt der Tod durch einen Halsschnitt mit dem Messer. Auch Puten müssen, wie alle anderen Schlachttiere, durch Ausbluten sterben. Ein Fließband zieht diese Puten durch ein Wasserbad, das unter Strom steht. Manche Fachleute empfehlen eine schrittweise Einstellung dieser Methode. Weil die Abschaffung des Verfahrens nicht wirtschaftlich wäre, wurde das Verbot nicht in die neue EU-Verordnung aufgenommen.
Warum tötet man eigentlich durch Ausbluten?
Blut ist ein Qualitätsproblem. Deswegen muss das Schwein, vor allen Dingen das Schwein, das Geflügel, muss also lebend ausbluten. Weil wenn Blut im Gewebe bleibt, ist das Fleisch schlechter haltbar und ist auch belastet mit Keimen möglicherweise. Deswegen dürfen die Tiere nicht tot sein, wenn sie entblutet werden.
Also ich habe ja immer gedacht, ich muss es zugeben, dass der Bolzenschuss etwa bei den Rindern die Tiere tötet, was nicht der Fall ist. Ich habe gelernt, sie werden betäubt und später durch Ausbluten getötet. Da gibt es keine Alternative.
Nein, das darf auch gar nicht sein. Wenn die Tiere tot wären, dürften sie gar nicht mehr geschlachtet werden für die Lebensmittelgewinnung. Es ist sogar Verbot, dass man tote Tiere schlachtet. Ich finde das auch richtig so, denn Blut ist eben etwas, was wir im Fleisch nicht haben wollen. Vielleicht noch eine Anmerkung, wo ich das Wort gerade habe. Was wir im Film gesehen haben, ein Ferkel mit einer Elektrozange greifen, ist verboten. Das würde ich beanstanden. Man darf die Zange nur nehmen zum Betäuben des Tieres, zum Schlachten selbst und sonst nicht.
Muss man ja sagen, also es gibt Kontrollen, die werden durchgeführt, aber Tierschutz ist ja im Grunde genommen noch Luxus. Und wenn man sich vorstellt, dass in der neuen EU-Norm ja eigentlich vorgesehen ist, dass dieser Aspekt dadurch berücksichtigt wird, dass Angestellte einer Firma genau darum sich kümmern, regt sich in mir der Verdacht, dass man da tatsächlich, den Bock zum Gärtner macht.
Darf ich da direkt mal einhaken? Also Tierschutz ist heutzutage kein Luxus mehr.
Es gibt, was mich freut.
Es gibt gute Beispiele und es gibt schlechte Beispiele. Und man muss zusehen, dass man die schlechten Betriebe allmählich ausmerzt, beziehungsweise möglichst schnell auch an Pranger stellt. Wichtig ist aber, Tierschutz gibt es schon seit 1994, wurde die Richtlinie 93/119 EU eingeführt. Es gibt die Tierschutzschlachtverordnung 1997 eingeführt. Und die EU-Normen, die jetzt kommen sollen, die ja auch die Person im Betrieb benennt, die dann für Tierschutz zuständig ist, ist meiner Meinung nach auch schon ein Fortschritt. Denn man hat in vielen Bereichen Personen im Betrieb, die zusätzlich zu den staatlichen Aufsicht, die an dem Schlachtbetrieb sein muss, zusätzlich zu den neutralen Kontrollen, die von außen kommen, noch Personen hat im Betrieb, die sich tagtäglich darum bemühen.
Aber wenn wir freie Selbstkontrolle selber machen würden,
darum geht es nicht. Das ist der falsche Ansatz. Es darf nicht sein, dass das eine wegfällt, wenn diese Person benannt wird. Die kommt zusätzlich hinzu. Das heißt, es ist on top. Wir haben die staatliche Kontrolle, die Veterinäre vor Ort im Schlachthof. Wir haben neutrale Kontrollen durch verschiedene Qualitätssicherungssysteme. Wir haben kritische Vertreter in der Bevölkerung, sei es Tierschutzverbände, die auch darauf achten, dass da alles durchkommt. Und jetzt kommt on top nochmal eine Person im Schlachthof, die sagt, ja, ich bin zuständig. Wir haben einen Ersthelfer im Betrieb. Wir haben verschiedene Personen in einem Betrieb, die verschiedene Funktionen wahrnehmen, zusätzlich zu denen, die sowieso schon gesetzlich vorgeschrieben sind und kontrolliert werden.
Aber das wäre doch sozusagen ein riesiges Verkaufsargument sogar. Man könnte doch argumentieren und sagen, ich mache so eine Art Plakette. Und diese Plakette garantiert, dass hier wirklich nach also bestem Wissen und Gewissen betäubt wird und anschließend getötet wird. Warum gibt es das nicht?
Ja, ich finde das gut, aber da müssen wir ja nochmal von Transparenz reden. Es ist ja, das haben wir ja ganz am Anfang gehört, es ist ja nun keineswegs so, dass also Tierschützer jetzt in jeden Schlachthof rein können. Wenn das schon mal gegeben wäre, oder aus meiner Sicht bräuchten wir den gläsernen Schlachthof, wo auch der Bürger sich informieren kann, denn das würde auch zusätzlich nochmal den Anreiz, sich ordentlich den Tieren gegenüber zu verhalten, erhöhen.
Wenn ich da einhaken darf, ja. Mit der neuen Verordnung, das würde ja bedeuten, ich kann als Betrieb sagen, nee, du musst als Tierarzt gar nicht zu mir kommen, weil ich habe ja schon jemanden in der Firma, der dafür zuständig ist.
Also das sind ja jetzt zwei verschiedene Dinge. Also der Tierarzt, der im Moment im Betrieb schon ist, ist für die Schlachthygiene zuständig. Er sollte auch ein Auge auf die lebenden Tiere haben. Wir haben aus unserer Erfahrung festgestellt, es gibt Tierärzte, die sind sehr gut. Die stellen auch fest, wenn im Lebendtierbereich etwas nicht in Ordnung ist. Die sprechen mit den Leuten und die versuchen, das abzustellen. Dann sind aber auch die Unternehmer gut und alle Leute in diesem Schlachthof möchten wirklich gut für die Tiere arbeiten. Wenn aber der Unternehmer dieses Engagement nicht an den Tag legt, sondern ihm geht es im Wesentlichen darum, dass er schnell viel produziert, dann wird möglicherweise auch der Tierschutzbeauftragte in dem Schlachthof nicht so viel bewirken können, wie der Neue, der jetzt kommen soll, wie wir uns das wünschen. Von daher muss die unabhängige Kontrolle auf jeden Fall erhalten bleiben. Und dann gibt es ja noch einen ganz wichtigen Aspekt in der neuen EU-Verordnung ist es ja jetzt, die also im Moment sollen gerade kleinere Schlachthöfe von der wirtschaftlichen Belastung, einen Tierschutzbeauftragten einzusetzen, ausgenommen werden. Und wir haben ja gesehen, dass also keineswegs alle kleinen Schlachthöfe jetzt frei von Tierschutzproblemen sind. Und das ist ein wesentlicher Punkt, wo ich auch denke, dass ich mir einig bin mit den Ländern und auch mit dem Bundesministerium, dass wir da also von deutscher Seite unbedingt noch was tun müssen.
Also stimme ich Ihnen vollkommen zu, Frau Rusche. Im QS-System haben wir jetzt von Anbeginn an gesagt, es gibt keine Unterscheidung, egal ob ein großer Betrieb, ob ein kleiner Betrieb ist. Alle müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Deshalb haben wir auch die Kriterien, die wir haben, zum Beispiel den Tierschutzbeauftragten, den fordern wir bei uns im System schon seit dem Jahr 2002, als wir die ersten Kontrollen stattgefunden haben, haben wir gesagt, auch der kleine Betrieb muss dafür sorgen, dass der Tierschutzbeauftragte benannt ist und dass er auch seine Arbeit wahrnimmt.
Ich möchte gleich eins ergänzen. Also ich bin auch sehr für einen Tierschutzbeauftragten, der ja auch eine beratende, helfende Funktion hat. Der größte Feind des Tierschutzes ist die Gedankenlosigkeit, die Gleichgültigkeit. Und wenn dann jemand im Stall ist, in der Tötebude, sagt, hier, ich helfe dir, ich schule dich, ich sage dir, pass auf, das sind kritische Punkte, der neben der Behörde quasi Mittlerfunktion ist, hat. Ich denke, das ist eine gute Sache, die ich sehr unterstütze.
Okay. Separatorenfleisch ist nicht etwa Fleisch von Dinosauriern, die heißen nämlich Raptoren, sondern bezeichnet Reste an Schweineknochen beispielsweise, die hängen geblieben sind und dann maschinell gelöst, zerkleinert und durch ein Sieb gedrückt werden. Ein Brei also aus Bindegeweben, Knorpeln und Sehnenenden, der durchaus weiterverarbeitet werden darf. Und genau da beginnt durchaus das Problem. Denn mit diesen lassen sich auf dem Markt viel lukrativere Geschäfte machen als mit dem sogenannten Tiermehl. Das Gleiche gilt auch für andere tierische Nebenprodukte. Sie wissen vielleicht, dass sich BSE vor allem verbreiten konnte, weil an Rinder, die sich ja normalerweise eigentlich biologisch-vegetarisch ernähren, Tiermehl verfüttert worden ist. Obwohl das verboten ist, existiert also weiterhin eine gigantische Grauzone für minderwertige Fleischprodukte. Gammelfleisch ist nur ein Teil dieser Schlachtabfälle. Auch andere sogenannte genussuntaugliche Körperteile werden jedoch mit hohem Gewinn weitervermarktet. Also die kriminelle Energie ist hoch, das haben wir gelernt. Man findet die Produkte in vielen Produkten wieder, wie hier beispielsweise die harmlosen Gummibärchen. Man findet es auch in Wein wieder. Warum wird denn tatsächlich nicht vergällt und durch Farbe kenntlich gemacht? Das wäre für mich eigentlich sehr einleuchtend und einfach. Warum macht man das nicht?
Wir brauchen eine EU-weite Kennzeichnung, eine Forderung aller Bundesländer. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie markiert werden kann, mit Farbstoffen zum Beispiel. Aber weil diese Ware frei handelbar ist, muss das europaweit geschehen. Wir haben Vorschläge nach Brüssel getragen und warten darauf, dass es umgesetzt wird.
Aber Brüssel will die eigentlich nicht, oder?
Das will ich gar nicht sagen, sondern die Frage ist eben der Praktikabilität. Denn diese Ware ist ja hochwertig, wird in Kosmetik, in Chemieindustrieunternehmen verarbeitet. Das heißt, sie muss noch verwertbar sein. Deswegen müssen wir einen Farbstoff haben, der die Verwertbarkeit des Stoffes nicht beeinträchtigt.
Herr Römer, Kommentar zum Separatorenfleisch.
Gerne, natürlich. Also Separatorenfleisch ist ja gerade durch die BSE-Vorfälle sehr in Misskredit geraten und hat ein gewisses Risiko, weil durch die maschinelle Abtrennung des Fleisches von den Knochen da natürlich auch Knochensplitter mit reinkommen können. Deshalb haben wir bei QS gesagt, genereller Verzicht auf Separatorenfleisch, sowohl bei Rind als auch Schweinefleisch, weil wir dem Verbraucher da die Sicherheit bieten wollen.
Wir haben eben während der Film lief miteinander geredet. Sie haben mir gesagt, Dioxin-verseuchtes Fleisch konnte nach Deutschland gelangen aus Irland jetzt, weil da keine Qualitätssicherung greift.
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Das möchte ich so nicht sagen. Sicherlich ist da auch eine Qualitätssicherung in Irland.
Greift nicht.
Wie die da vonstatten geht, weiß ich natürlich nicht genau. Was ich aber sagen kann, dass wir im QS-System kein irisches Schweinefleisch oder Rindfleisch haben und deshalb der Verbraucher da durchaus an der Theke darauf vertrauen kann.
Was erwarten Sie von den neuen EU-Normen, die ja 2009 irgendwann wahrscheinlich Anfang des Jahres kommen werden?
Ich hoffe zunächst mal, dass noch ein paar Regelungen hineinkommen, die wirklich den Tierschutz gewährleisten. Denn ich denke, das ist das Anrecht der Bürger, die sich auch um Tiere sorgen, dass sie sicher sein können, dass die Tiere, die auf ihrem Teller landen, nicht auch noch leiden müssen. Und das ist auch das, wofür wir kämpfen.
Können Sie kurz noch ein Beispiel nennen, was das konkret bedeutet?
Also für uns fehlen noch ganz konkret Vorschriften zum gesamten Ablauf des Schlachtvorgangs. Die Betäubung muss sichergestellt sein. Es muss sichergestellt sein, dass die Zeit zwischen Betäubung und Entblutung kurz genug ist. Die Entblutungsmenge muss sichergestellt sein. Und diese Regelungen müssen aus unserer Sicht konkret in die EU-Verordnung hinein, damit also ganz klar ist, was nicht passieren darf.
Zum Schluss würde mich ganz kurz noch interessieren, wir haben einen großen Monopolisierungsvorgang. Der ist eigentlich erst in den letzten Jahren so ins Rollen gekommen. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Entwicklung oder eher bedenklich?
Ich will das gar nicht bewerten. Tierschutz ist überhaupt nicht schwer. Es sind Kleinigkeiten oft. Es sind Kleinigkeiten im System, im Bewusstsein, die den Tierschutz gewährleisten. Zum Beispiel auch ein Geräte-TÜV wäre zu fordern. Und deswegen glaube ich einfach, die Größe des Betriebes ist es nicht. Es sind die Personen und es ist die Ausstattung.
Wie kann man besser qualifizieren, die Personen?
Personen kann die auch gemeinsam schulen. Es ist immer ein Fall des Bewusstseins. Und eine Maßnahme ist der Tierschutzbeauftragte, der eben zur Seite steht, helfend.
Ja, unser Sachkunde sagt die EU-Verordnung also etwas, und das finden wir auch sehr gut, nämlich sie sagt auch, dass die Personen, die da schlachten, ihre Sachkunde auch immer wieder unter Beweis stellen müssen. Das ist ein echter Fortschritt aus unserer Sicht.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und danke auch, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Wie gesagt, das haben viele Leute aus der Fleischindustrie und auch aus der Politik nicht gewollt. Soweit für heute bei Skobel zum Thema Schlachten. Wie gesagt, ich wollte Ihnen nicht die Lust an Fleisch nehmen. Meine Aufgabe ist es ja nicht, Genussfeindlichkeit zu propagieren. Im Gegenteil, es ging eher darum zu fragen, was sich hinter den Rekordmeldungen beispielsweise der Fleischproduktion verbirgt. Und wenn sich auf Ihren Druck hin, meine Damen und Herren, etwas ändern sollte, würde uns das alle hier sehr freuen. Und ich glaube, ich darf das auch im Namen der Rindviecher und der Säue sagen, die ja auch nur Tiere sind. Immerhin meinte Franz von Assisi, dass die Barmherzigkeit gegenüber Tieren ein Zeichen von Menschlichkeit sei. Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Ich verabschiede mich aus diesem Jahr, möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere nächste Sendung am 8. Januar stattfindet, dann schon um 20.15 Uhr, also nicht zur gewohnten Zeit. dann will ich Ihnen eine Reportage und vor allen Dingen auch eine Diskussion ans Herz legen, die uns das ganze Jahr über immer wieder beschäftigt hat. Uns hat die Frage beschäftigt, warum töten Eltern ihre Kinder? Fakt ist, dass Kindestötungen immer wieder vorkommen und keine Einzelfälle sind. Was können wir dagegen tun? Donnerstag, 8. Januar 2008. Ihnen eine gute Zeit, einen guten Rutsch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Tschüss.